SRF 2 Kultur.
懷疑被雇主虐待的印尼女佣 Ariana 在家鄉中爪哇省的醫院留醫已經超過一個星期。
19. Januar 2014, der Fall der 23-jährigen Indonesierin Ariana ist auf allen Fernsehkanälen präsent. Lokale sowie internationale Medien wie CNN oder BBC berichten von der jungen Haushaltshilfe, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Hongkong gekommen war.
Is the woman accused of beating her Indonesian maid.
Doch dort erlebte sie Erniedrigung, Qual und Schläge. Ihre Arbeitgeberin ließ sie auf dem Boden schlafen. Sie musste Windeln tragen, weil sie, entkräftet wie sie war, nicht mehr selbstständig auf die Toilette konnte. Nach 8 Monaten Tortur war die 23-Jährige nicht mehr fähig zu gehen. Also setzte sie ihre Arbeitgeberin kurzerhand in ein Flugzeug zurück nach Indonesien.
Police say a Hong Kong woman accused of having tortured her domestic helper has been arrested today at the Hong Kong International Airport.
Eine Mitreisende bemerkte die schlimmen infizierten Verletzungen an Händen und Füßen im Gesicht. Sie kümmerte sich darum, dass Ariana sofort nach der Landung in Indonesien ins Spital gebracht wurde. Ariana wurde zu der Zeit im Spital in Indonesien eingeliefert, als ich in Hongkong war. Ende Januar, kein Tag verging, an dem sie nicht Thema in den Schlagzeilen war. Ariana ist eine von über 300.000 Gastarbeiterinnen im reichen Hongkong. Die meisten davon kommen wie Ariana aus Indonesien. Sie reisen nach Hongkong, weil sie Arbeit suchen. Viele von ihnen erleben dasselbe wie Ariana. Sie werden ausgebeutet, erniedrigt, geschunden. Moderne Sklaverei in einer modernen Weltstadt. Das ist Kontext. Mein Name ist Deborah Sutter. Ein Schweizer Projekt zum Thema Versklavung von Frauen hat mich zu meiner Reise bewegt. Das christliche Missionswerk aus Basel, Mission 21, setzt sich vor Ort für die indonesischen Frauen ein, zusammen mit der lokalen Organisation Christian Action. In einem Büro im Stadtteil Kowloon erhalten Frauen wie Ariana unentgeltliche rechtliche Unterstützung. Das Büro ist in einem Haus, wo, wie in so vielen Häusern, Wohnungen, Büros, Werkstätte und Restaurants gleichzeitig unterkommen. Das Büro selber ist überladen, überall liegt Zeug. Auf dem Balkon stapeln sich Bundesordner und alte Stühle. Man möchte sofort einmal kräftig ausmisten. Doch dafür scheint hier keine Zeit zu bleiben. Durch die Tür zum Büro kommen alle paar Minuten Frauen, die Hilfe suchen. Die Telefone klingeln ständig. In diesem Durcheinander arbeitet die 29-jährige Schweizer Sozialarbeiterin Stefanie Wirz. Stefanie Wirz ist hier, um den geknechteten Indonesierinnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Denn die Arbeitssituation ist im Prinzip klar geregelt.
Es gibt einen Standardvertrag, den alle unterschreiben müssen. Und es gibt ganz klare Regelungen zu den meisten Bereichen, wie Unterkunft und Lohn und Essen. Es ist eigentlich alles klar geregelt. Es gibt einfach sehr viele Verträge, die dann in Wahrheit nicht so umgesetzt werden. Was wir sehr oft sehen, ist, dass die Klientinnen, die nicht genügend Rest Days bekommen, also eigentlich hätten sie Anrecht auf einen Tag pro Woche. Dann gibt es sehr oft Fälle, wo die einfach unterbezahlt werden. Auf dem Papier steht ein anderer Lohn, als was sie tatsächlich bekommen.
Die Indonesierinnen können fehlende Freitage oder den nicht bezahlten Minimallohn vor dem Arbeitsgericht einklagen. Stefanie Wirz ist mindestens einmal in der Woche dort. Sie kennt den Ablauf genau. Kennt die Mühlen der Hongkonger Bürokratie. Oberflächlich gesehen scheint die Situation für indonesische Gastarbeiterinnen kontrolliert und geregelt. Beim Blick hinter die Kulissen stößt man aber schnell auf Tragödien wie die von Ariana.
Grundsätzlich sind es eigentlich vor allem die Geschichten, wo Gewalt im Spiel ist, die erschütterndsten sind. Oftmals bekommt man das Gefühl, dass wahrscheinlich noch viel mehr passiert und man es auch nicht mitbekommt.
Die Frauen haben Angst und klagen nicht gegen ganz viele Fälle von Gewalt, von Arbeitsrechtsverletzungen.
Dann ist es so, dass es sehr schwierig ist für die Klientinnen, die Fälle tatsächlich vors Gericht zu bringen und Recht zu bekommen, weil sie oftmals nicht genug Beweise haben. Und sie sind meist schon so traumatisiert, dass man sie auch nicht irgendwie dazu anspornen möchte, die Fälle tatsächlich zu verfolgen. Und oftmals lassen sie die Klage danach fallen und gehen wieder zurück.
Angst haben sie sowohl vor ihren Arbeitgebern als auch vor den Agenturen. Denn die Frauen kommen nicht einfach so nach Hongkong. Damit sie überhaupt hier arbeiten dürfen, müssen sie über eine offizielle Agentur in Indonesien rekrutiert werden.
Das sind Agenten, die gehen durch die Dörfer und suchen sich Mädchen aus, die vom Alter her passen würden und die physisch fit sind. Und dann wird der Familie Geld angeboten. Das ist oftmals sehr verlockend für sie, auch weil ihnen gesagt wird, dass die dann ziemlich viel Geld verdienen werden und dass sie dann Geld nach Hause schicken können. Was verschwiegen wird, ist natürlich die Agentur-Fees, die Frauen bezahlen müssen. Meistens ist das so zwischen 4 und 7 Monate mehr oder weniger der gesamte Lohn, der dann an die Agentur geht. Und danach werden die Frauen in diese Agenturen gebracht, wo sie zwischen 2 und 6 Monate ausgebildet werden. Und dort wird ihnen gezeigt, wie man kocht, je nachdem, wo sie hingehen. Lernen sie chinesische Küche oder saudi-arabisch. Und es wird ein bisschen gezeigt, wie man mit Babys umgehen sollte, wie man putzt. Und dann wird ein Profil erstellt von ihnen. Und die Agenturen aus Hongkong gehen dann in diese indonesischen Agenturen und suchen sich die Mädchen aus.
Die Frauen zahlen also doppelt. Die Agenturen in Indonesien und auch die Agenturen in Hongkong erheben willkürliche Gebühren für ihre zweifelhaften Dienste. Geld, das die indonesischen Frauen erst einmal verdienen müssen. Und so schlittern sie in ein Abhängigkeitsverhältnis, das sie zu Opfern macht. Doch weshalb sind es gerade die Indonesierinnen, die derart skrupellos ausgenutzt werden?
Es hat viel damit zu tun, dass die Indonesierinnen, die hierher kommen, oftmals eine sehr schlechte Ausbildung haben oder sogar die Schule verlassen, um hierher zu kommen. Sie werden aber auch bewusst im Ungewissen gelassen von den Agenturen und auch untereinander haben sie nicht so die Tradition, sich gegenseitig die Informationen weiterzugeben und sich irgendwie zu organisieren.
Nicht nur Christian Action setzt sich ein für die indonesischen Frauen. Auch Amnesty International hat die Situation der Indonesierinnen in der Megametropole untersucht und schreibt in einem Bericht dazu:
Das Agenturensystem in Indonesien und Hongkong ist routinemäßig in Menschenhandel verstrickt. Die Arbeitgeber verletzen Menschenrechte schwerwiegend. So halten sie die sogenannten Domestic Helpers von der Ausübung ihres Glaubens ab, beuten sie aus und misshandeln sie. Sie dürfen sich nicht frei bewegen. Die Arbeitgeber behandeln die Gastarbeiterinnen wie Menschen zweiter Klasse. Dazu kommt, beide Regierungen halten Regulierungsmaßnahmen aufrecht, die das Risiko von Rechtsverletzungen, von Gewalt noch fördern. Etwa, dass die Frauen bei ihren Arbeitgebern leben müssen.
Aus Angst, noch mehr Geld an die Agenturen bezahlen zu müssen, bleiben viele Frauen bei ihren Arbeitgebern. Und falls sie sich dennoch dazu durchringen können, ihre Geschichte vor Gericht zu bringen, werden sie obdachlos. Eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer haben sie ja nicht. Und so hat Christian Action nicht nur ein Büro, um den Frauen zu helfen, sondern bietet den Indonesierinnen auch Unterschlupf im sogenannten Shelter. Die Notunterkunft liegt in einem Stadtteil, in das sich Weiße selten verirren. So tuschen die Ladenbesitzer: Schau mal, so viele Weiße, als ich mit Stefanie Wirz zum Shelter gehe. Dort, wo sonst nur Autogaragen sind, wohnt eine Gruppe von 15 Frauen. Kurzerhand werden wir zum Mittagessen eingeladen. Auf dem Tisch stehen allerlei feine, exotische Dinge, die ich bisher noch nie gegessen habe. Okay. Doch natürlich bin ich nicht nur hier, um mich am indonesischen Tempeh, so etwas wie verschimmelter Tofu, zu erfreuen. Vielmehr will ich mit den Frauen selber sprechen. Manche sind schon seit Monaten hier, leben in einem Zimmer, in dem 10 Kajütenbetten stehen. Küche und Bad sind improvisiert, aber das ist in Hongkong in vielen Haushalten so. Die indonesischen Frauen sind scheu. Zaghaft, sagt eine, nennen wir sie Surya, wie sie von ihren Arbeitgebern ausgebeutet wurde.
In den 3 Jahren, die ich hier bin, habe ich nichts verdient. Ich war stets unterbezahlt und musste dennoch die Agenturgebühren bezahlen.
Auch Aini ist ernüchtert und sucht Unterschlupf im Shelter.
In den vergangenen 7 Jahren hatte ich immer nur 2 Tage im Monat frei. Kompensiert wurde das nie. Auch nicht mit Geld.
Ich glaube, Karsini spricht vielen ihrer Landsfrauen in Hongkong aus dem Herzen, wenn sie sagt,
das Leben hier ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kam her, um Geld zu verdienen. Doch ich habe gar nichts. Noch weniger als zu Hause.
Karsini, eine sehr dünne, sehr junge Frau, erzählt mir, wie sie versucht hat, sich über Wasser zu halten.
Für meinen Arbeitgeber kochte ich nur abends. Darum musste ich mir Frühstück und Mittagessen selber kaufen. Aber ich war auch unterbezahlt und konnte mir kein rechtes Essen kaufen. So ging ich abends oft hungrig ins Bett. Wobei, ein Bett hatte ich nicht. Ich wurde gezwungen, in der Küche neben dem Abfalleimer auf dem Boden zu schlafen.
Vivi leitet den Shelter von Christian Action. Sie ist Indonesierin und findet klare Worte für das, was Karsini, Aini und Surya erlitten haben.
It's really clear human trafficking. It's very obvious because from recruitment they already pay the girl.
Es ist ganz klar Menschenhandel, was da läuft. Das ist sehr offensichtlich. Die Familien der Frauen erhalten von den Händlern Geld für ihre Töchter. Doch danach müssen die jungen Frauen ihren Verdienst während 7 Monaten abgeben. Manchmal rufen auch die Agenturen die Arbeitgeber an, damit die Arbeitgeber den Vertrag brechen und die Frauen wieder von vorne Agenturgebühren bezahlen müssen.
Auch Amnesty International spricht von Menschenhandel und wirft den Regierungen von Indonesien und Hongkong vor, nicht genügend dagegen zu unternehmen. Stefanie Wirz, die Schweizer Sozialarbeiterin, bestätigt das. Es liege eigentlich in der Verantwortung der indonesischen Regierung, diesem mafiösen Agenturwesen einen Riegel vorzuschieben.
Ich bin ziemlich sicher, dass das in den nächsten Jahren nicht geschehen wird, weil das ist ein Riesenbusiness für das indonesische Government. Es wird extrem viel Geld nach Indonesien geschickt von Domestic Helpers. Und eben, man hört in Indonesien auch immer wieder, dass es auch Government Officials gibt, die aktiv in den Agenturen tätig sind. Also ich denke, da ist überhaupt keine Motivation, um die Situation wirklich zu ändern.
die Situation wirklich verändern, den Frauen echten Schutz bieten vor Ausnutzung und Gewalt, das könnte auch die Regierung in Hongkong. Doch
die Regierung hier sieht auf jeden Fall gern weg, weil die Domestic Helpers sind hier eine enorme ökonomische Kraft. Also die möchte man nicht vergraulen. Insbesondere die Indonesischen, die eben auch den Ruf haben, extrem gutmütig zu sein und liebenswürdig und sich nicht groß zu wehren, wenn sie nicht richtig behandelt werden.
Richtig wehren können sich die ausgebeuteten Indonesierinnen erst, wenn sie wissen, was ihnen zusteht. Und davon haben viele keine Ahnung, beobachtet Stefanie Wirz. Und damit sind wir wieder beim Grund, weshalb sich Christian Action und Mission 21 vor Ort für die indonesischen Hausangestellten einsetzen.
Die Arbeitgeber verlassen sich darauf, dass die Klientinnen nicht informiert genug sind über ihre Rechte. Deshalb sind wir auch wir da, weil es ist wirklich oft so, dass sie, bevor sie zu uns kommen, überhaupt nicht wissen, was sie wirklich für Ansprüche haben.
Dieses schmutzige Business, das Menschenrechte verletzt und Menschenhandel betreiben soll, will ich mir genauer ansehen. Auch die Indonesierin Assi hat Schlimmes erlebt. Sie ist von ihrem Arbeitgeber davongelaufen, weil der sie eingesperrt hatte. Und nun hat die Agentur ihren Pass und versucht so, Geld von ihr zu erpressen. Eine beliebte Strategie.
Zwei Drittel der von Amnesty International interviewten Domestic Helpers sind nicht im Besitz ihrer Papiere. Auf diese Art können die Agenturen die indonesischen Frauen zwingen, Jobs zu akzeptieren, die nichts mit den ursprünglich versprochenen Konditionen und Verdienstmöglichkeiten zu tun haben. Die Pässe werden auch zurückgehalten, um Blanko-Unterschriften zu erpressen, ohne dass die Frauen wissen, wofür diese später verwendet werden.
Ich begleite Assi und Stefanie Wirz zu Assis Agentur. Stefanie Wirz will Assi helfen, den Pass zurückzuverlangen. Wir nehmen die Metro, was Assi normalerweise nicht macht. Sie nimmt immer den Bus, weil dieser günstiger ist. Bei 450 Franken Einkommen pro Monat spielen 50 Rappen weniger für ein Ticket eine Rolle. Assi ist 28, sieht aber weit älter aus. Sie hat bereits 4 Kindern das Leben geschenkt. Bei der Agentur angekommen, ruft Stefanie Wirz die Polizei. Die soll uns helfen, den Pass zurückzufordern. Doch die beiden Polizisten, die kurz darauf erscheinen, sind weder Freund noch Helfer. Zudem scheinen sie mit der Agentin befreundet zu sein. Nachdem die Agentin begriffen hat, dass wir nicht die Arbeitgeberinnen von Assi sind, sondern eher Anwältinnen der Rechtlosen, werden wir aus dem Büro geworfen und ausgeschlossen. Assi muss ihren Pass und ihren Koffer alleine zurückfordern. Als sie aus dem Büro kommt, mit Pass und schwerem Koffer, ist sie völlig aufgelöst und stolpert die Treppe herab. Ich will die Frau trösten, doch sie spricht nur Indonesisch und so kann ich in dem Moment nicht mehr tun, als sie in den Arm nehmen. Ich bin nicht länger nur Beobachterin, sondern mittendrin, habe Herzklopfen. Stefanie Wirz muss der Polizei ihre Hongkonger Identitätskarte zeigen. Ihr Name wird aufgeschrieben. Wofür, ist nicht klar. Was Assi und uns da auf der Agentur passiert ist, so etwas habe sie noch nie erlebt, sagt mir Stefanie Wirz später. Doch dass die Polizei sie nicht bei ihrer Arbeit unterstütze, das erlebe sie täglich.
Das ist sehr frustrierend zu sehen, dass die Polizei sehr parteilich ist, wenn es um Konflikte zwischen Arbeitgebern und Domestic Helpern geht. Es ist doch immer noch weit verbreitet, die Einstellung, dass die Helpers lügen oder die Arbeitgeber ausnützen wollen.
Dabei ist es genau umgekehrt. Es sind die jungen Frauen, die ausgebeutet werden. Das Versprechen auf einen guten Verdienst lockt die Indonesierinnen in die Stadt. Sie unterschreiben auf Englisch verfasste Verträge, deren Inhalt sie nicht verstehen. Den Inhalt aber knechtet sie.
Bis zum heutigen Tag haben es die Regierungen von Indonesien und Hongkong verpasst, angemessen auf die Probleme der Gastarbeiterinnen zu reagieren. Angemessen wäre etwa eine Gesetzgebung, die die Frauen vor Menschenhandel, Ausbeutung und Zwangsarbeit schützt und effektive Hilfe leistet in Missbrauchsfällen. Und darum appelliert Amnesty International an beide Regierungen, sowohl die notwendigen Gesetze zu schaffen, die die indonesischen Gastarbeiterinnen schützen, als auch geltende Regeln abzuändern, sodass die Frauen von den Agenturen unabhängig werden.
Über 300.000 Domestic Helpers, davon 150.000 Indonesierinnen, 5 davon haben wir kennengelernt, alle erleben sie dasselbe. Ausbeutung, Erniedrigung, Gewalt. Moderne Sklaverei in einer modernen Stadt. Die Frauen sind dem System machtlos ausgeliefert. Die Regierungen sehen zu, sind teilweise sogar selber in die Geschäfte verstrickt. Assi, die Frau, mit der wir zur Agentur gingen, um den Pass zurückzufordern, ist mittlerweile wieder zu Hause in Indonesien. Ihr Mann ist krank geworden und jemand muss die 4 Kinder versorgen. Sie ist nach Hause zurück. Doch in Hongkong leben immer noch 150.000 Assis. Der Fall von Erviana. Wir erinnern uns, Erviana, die junge Frau, die von ihrer Arbeitgeberin beinahe zu Tode gequält wurde. Dieser Fall hat Hongkong erschüttert. Nachdem publik geworden war, was Erviana durchlitten hatte, sind Tausende in Hongkong auf die Straße gegangen. Hausangestellte, Sozialarbeiter und Hongkonger haben protestiert dafür, dass Erviana zu ihrem Recht kommt, dass ihre Arbeitgeberin bestraft wird, sie nicht einfach ungeschoren davonkommt. Justice for Erviana, Gerechtigkeit für Erviana, forderten sie lautstark. Ob es so etwas wie Gerechtigkeit für Erviana geben wird, wird sich zeigen. Immerhin, ihre ehemalige Arbeitgeberin wurde angeklagt. Erviana ist mittlerweile aus dem Spital entlassen worden und wartet zu Hause auf diese Gerichtsverhandlung. Erviana steht stellvertretend für alle anderen indonesischen Gastarbeiterinnen in Hongkong. Und dadurch, dass sie über ihre Schmerzen, über ihre Angst spricht, ist sie zu einer Art Anwältin aller Domestic Helpers geworden. Ihre Geschichte erregt auch weltweit Aufmerksamkeit. Und dass es eben zu dieser Anklage, zu dieser Verhandlung gegen die ehemalige Arbeitgeberin kommen wird, dem wird große Bedeutung zugeschrieben. So schreibt etwa das Time Magazine über Erviana: It is brave women like her who speak up for the voiceless, who will create lasting change. Es sind mutige Frauen wie sie, die den Stimmlosen eine Stimme geben und so nachhaltige Veränderung bewirken. Das Time Magazine hat Erviana kürzlich unter die 100 einflussreichsten Menschen weltweit gewählt. Natürlich kann eine solche Wahl nicht erlebtes Leid, erlebte Ungerechtigkeit ungeschehen machen. Doch die Stimme von Erviana, die Stimme von allen Frauen, die wir in dieser Sendung hörten, bekommen so noch einmal mehr Gewicht. Sie hörten die Sendung Kontext. Mein Name ist Deborah Sutter. Wenn Sie mögen, finden Sie Bilder meiner Reise nach Hongkong auf unserer Homepage srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.